Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Bibelmutiger. Wir wollen heute weiterlesen von dem, was das Kreuz Jesu und das Blut Jesu für uns bedeuten. Faszinierend und unserem Glauben eine tiefere Gewissheit gibt, dass das alles schon angekündigt ist durch Gottes Propheten, besonders auch durch den Propheten Jesaja, der 700 Jahre gelebt hat, bevor Jesus geboren wurde. Wir wollen noch einmal miteinander beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in unsere Welt gekommen bist und dass du als die Verheißung Gottes in unser Leben getreten bist. Du bist der Messias. Du bist der Gesalbte, der von Gott für uns Gesandte. Und wir danken dir, dass sich in dir das erfüllt, was von Ewigkeit her gedacht war, uns zum Heil. Bitte öffne jetzt die Augen unseres Herzens, dass wir dein Wort erkennen, dass wir in deinem Wort dich erkennen und dass du uns begegnest. Amen. Es geht um eines der Gottesknechtslieder, eigentlich der Höhepunkt dessen, was an Offenbarung über Jesus im Ersten Testament uns geschenkt ist. Das also, was auf Jesus hinweist. Und wir lesen dieses vierte sogenannte Gottesknechtslied im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 52, Abvers 13 und Kapitel 53. Ich will uns diesen bemerkenswerten Text zunächst einmal vorlesen. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen, und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen, und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten. Dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. Soweit dieser bemerkenswerte Text. Der Prophet Jesaja schrieb diese Worte 700 Jahre, bevor Jesus gelebt hat. Und er hat diese Worte aufgeschrieben als einen Hinweis Gottes auf das, was geschehen wird. Dass Gott selbst seinen Sohn in diese Welt sendet, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Wir schauen heute zurück auf diesen Text und wir schauen heute zurück auf ein Ereignis, das für uns nun schon 2000 Jahre in der Vergangenheit liegt. Und dennoch müssen wir erkennen, dass der Herr aller Zeiten sich gerade darin offenbart und dass dieser Hinweis auf Jesus so eindeutig, solch ein gewaltiger Hinweis ist, dass an ihm, Jesus, dem Messias, keiner vorbeikommt. Gott hat sich entschieden, durch Jesus uns Rettung zuteilwerden zu lassen und durch Jesus das Grundproblem unseres Menschseins ein für alle Mal zu lösen, und das ist die Sünde, das ist die Gottesentfremdung, das ist die Gottlosigkeit. Durch Jesus, indem er stellvertretend für uns leidet und stirbt, wird dieses Grundproblem aus der Welt geschafft, weil Gott sein Opfer anerkennt und weil Gott die Liebe seines Sohnes für uns anrechnet zum Heil und zur Gerechtigkeit. Darum kann dann später bezeugt werden, dass Gott ihn, nämlich Jesus, für uns zur Sünde gemacht hat, damit wir in ihm die Gerechtigkeit empfangen, die vor Gott gilt, und damit die Anerkennung finden, damit wir ewiges Leben empfangen. Ich möchte im Folgenden aufzeigen, wie sehr und wie genau sich diese Prophetie des Propheten Jesaja in Jesus Christus, Jesus dem Gesalbten, dem Messias, erfüllt hat. Darum wollen wir diesen Text noch einmal genau lesen. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Schon hier wird uns vor Augen gestellt, dass Jesus der Knecht Gottes ist. Er ist der leidende Gottesknecht. Davon wird in ganz besonderer Weise das Markus-Evangelium Zeugnis ablegen. Aber mit Knecht, Diener, Sklave wird durchaus auch eine besondere Hervorhebung gemacht. Ein Sklave war in der damaligen Zeit nicht unbedingt das Letzte vom Letzten, sondern ein Sklave konnte durchaus auch eine hohe Stellung einnehmen, wenn wir etwa an Josef im Hause des Potiphar denken, im Lande Ägypten. Im 42. Kapitel des Jesaja-Buches lesen wir davon, dass Gott seinen Knecht vorstellt und er beschreibt ihn mit höchsten Ehrentitel. Das ist mein Auserwählter, das ist der, den ich eingesetzt habe. Und dieser gleiche Begriff taucht eben auch hier im 52. Kapitel auf, um Jesus zu beschreiben und ihn auch in seiner erhobenen Stellung zu beschreiben. Es fällt auf, dass dreimal von dem Erhobensein gesprochen wird. Jesus bzw. der Knecht, von dem hier gesprochen wird, der Sklave Gottes, er wird erhoben sein. Ich denke, dass damit gemeint ist, dass er einen außergewöhnlichen Dienst tut, der große Anerkennung bei den Menschen findet. Dann wird noch einmal gesagt, er wird erhöht werden. Und dieses erhöht werden bedeutet, dass er am Kreuz erhöht wird. Er wird für alle sichtbar sein als der, der dort stirbt, das Lamm Gottes, das für die Sünde der Welt dort hängt und stirbt. So wie in der Wüste, als Israel in der Wüste war und von feurigen Schlangen angegriffen wurde, eben diese eherne Schlange erhoben wurde, für alle sichtbar. Und wer zu dieser Schlange hinschaute, der hat diesen giftigen Biss der bösen feurigen Schlangen überlebt. Und so ist auch Jesus hier beschrieben als erhöht werden. Und schließlich eine dritte Wendung, er wird sehr erhaben sein. Und das weist auf seine Auferstehung hin, dass Gott ihn aus dem Grab aufrichten wird. Gleich wie sich viele über dich entsetzen, und der Grund des Entsetzens wird hier gleich beschrieben, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ich denke, wir schauen hier Jesus, wie er vorgeführt wird, nachdem ihn die Soldaten misshandelt haben. Pilatus führt ihn noch einmal auf den Gerichtsplatz und stellt ihn der Menschenmenge vor. Und dann sagt er, hier, seht diesen Menschen. Und hier ist eben zu sehen, dass er entstellt ist und dass er nach der Misshandlung und nach der Folter kaum noch als ein Mensch wiederzuerkennen ist. Aber genauso, heißt es dann weiter, wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen. Ja, Jesus ist nicht nur der Retter des jüdischen Volkes, der Messias, König Israels, sondern er wird es dann auch und ist es für die Heidenvölker. Er ist der Retter, der Christus der ganzen Welt. Und in diesem Zusammenhang wird hier in einer doppelten Weise gesprochen. Er wird von den Heidenvölkern als solcher erkannt. Sie erstaunen sich darüber, dass er der von Gott auserwählte Retter für die ganze Welt ist und sogar die Könige der Erde, das heißt alle Machthabenden, werden ihren Mund vor ihm verschließen. Das heißt, wenn sein Gerichtsspruch, sein Richterspruch, seine Anweisung kommt, dann müssen sie schweigen. Jesus ist Herr der Herren und König aller Könige. Das, was ihnen nie erzählt worden ist, das werden sie sehen. Und was sie nie gehört hatten, das werden sie wahrnehmen. Soweit diese Ankündigung, die in gewisser Weise dem 53. Kapitel des Jesaja-Buches vorausläuft. Und jetzt schaut der Prophet wieder zum eigenen Volk, sieht sein Volk, sieht aber auch seine eigene Botschaft in gewisser Weise in einem Spiegel. Das ist ihm ja angekündigt worden, dass seine Botschaft eben nicht ankommt, dass seine Botschaft nicht angenommen wird. Das gehört zu seiner Berufung, ist Teil der Berufung, der er sich gestellt hat. Wir denken an den Bericht in Jesaja 6, wo er in die Gemeinschaft der vor Gott Versammelten aufgenommen wird, in seiner Vision des herrschenden Königs Israels, nämlich dass Gott selbst dieser König Israels ist und in dieser Erhabenheit der Vision des Tempels hineingenommen in diese himmlische Versammlung, stellt er sich zur Verfügung. Hier bin ich, sende mich, sind seine Worte. Und dann wird ihm sein Auftrag verkündigt. Du wirst das Wort verkündigen, aber sie werden es hören, aber nicht verstehen. Sie werden es hören und ihr Herz verschließen. Deine Botschaft wird nicht angenommen werden. Unter dieser Prämisse steht ja die ganze Berufung des Propheten Jesaja. Und so schreibt er dann im 53. Kapitel: Wer hat denn unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn gemeint ist damit das, was der Herr tut. Wem ist das denn letztlich geoffenbart worden? Ja, ohne Offenbarung geht es nicht. Das Wirken Gottes muss geoffenbart werden. Menschen müssen die Augen geöffnet werden, damit sie diese Wirklichkeit Gottes erkennen können. Wem ist das denn geoffenbart worden? Und dann beschreibt er das, was mit dem Messias geschehen wird. Er wuchs vor ihm auf wie ein Sprössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Jesus wird geboren in die Armut dieser Welt. Seine Geburt findet statt unter Bedingungen, die wir uns kaum vorstellen können, in einer Zeit, die absolut zu einer schlimmen Zeit gehört. Er wird geboren in einem Stall. Er wird geboren abseits dessen, wo man eigentlich als König oder Königskind, Königssohn geboren werden sollte. Dann wird beschrieben, er hat keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Das, was Jesaja jetzt hier vor Augen hat, geht schon weiter. Es ist der Blick dahin, dass Jesus bereits verhaftet wurde geschlagen wurde, gemartert wurde, letztlich verurteilt worden ist. Und da fällt es auf, dass diese Gestalt, dieses Äußere überhaupt nicht dem Ansehen entspricht, das man von dem Messias erwartet hat. Alle hatten sie einen anderen Messias erwartet, einen anderen König, der kommt, um die Herrschaft der Römer zu beenden und der das Reich Israels wiederherstellt. Alle hatten sie bestimmte Vorstellungen davon, wie das sein kann. Die Pharisäer haben einen gesetzestreuen Lehrer, Rabbiner vor Augen, der das ganze Volk zu einer Umkehr und zum noch strengeren und besseren Einhalten der Tora, der jüdischen Gebote auffordert und sie dazu anleitet. Die Sadduzäer träumten von einem anderen Messias, der das Reich Israels wiederherstellte. Die Zeloten hatten vor Augen, dass einer kommt, der mit militärischer Gewalt die Römer vertreibt und das Reich Israels wiederherstellt. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Nein, der misshandelte Gottessohn, das kann doch unmöglich der König, der Messias sein. Er war verachtet und von allen Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und des Leidens, vor dem man sein Angesicht verbirgt. Und jetzt sehen wir wieder den Jesus Christus, der von Pilatus der Volksmenge vorgeführt wird und über den ausgesprochen wird und ausgerufen wird. Das Urteil, das das ganze Volk spricht, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Es gefällt uns nicht. Das kann nicht der König der Juden sein. Und darum wird dann eben beschrieben, dass er, dieser Mann der Schmerzen, er nimmt unsere Krankheit auf sich. Er trägt unsere Strafe. Wir hielten ihn für einen, der von Gott abgelehnt ist, von Gott geschlagen, niedergebeugt. Letztlich ist das Urteil, das hier über ihm gesprochen wird, ein Gottesurteil, dachten wir. Aber, so heißt es dann in Vers 5, er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Und wegen unserer Missetaten ist er zerschlagen worden. Und jetzt kommt das eigentliche Wunder. Die Strafe liegt auf ihm. Damit wir Frieden hätten. Also das, was letztlich das Urteil über die Sünde dieser Welt beinhaltet, nämlich dass der Mensch seinen von Gott gegebenen Weg, seinen von Gott gegebenen Auftrag nicht erfüllt hat und dafür von Gott zur Verantwortung gezogen wird und die Todesstrafe verdient hat, das nimmt Jesus auf sich. Die Strafe ist auf ihm, damit unser Friede, unser Shalom, unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist. Jesus nimmt es auf sich. Dieser Mann wird dafür zerschlagen. Und dann noch weiter. Sie sehen Jesus, der ihnen vorgeführt wird als einer, der mit Wunden übersät ist, gezeichnet von den schrecklichsten Folterungen, die man sich nur vorstellen kann. Und in diesen Wunden geschieht noch mehr, nämlich durch diese Wunden sind wir geheilt worden. All diese Wunden sind Verletzungen, die Jesus getragen hat, damit auch das, was wir in dieser vergänglichen Welt als Symptome und Vorzeichen des Todes und der Todesverfallenzeit erleiden, in Form von Krankheit und Schmerzen. All das hat er auf sich genommen und in seinen Wunden, dass er diese Wunden, diese Striemen getragen hat, wird uns Heilung zuteil. Auch Heilung, eine zeitlich gesetzte Heilung, auch in dieser Zeit, in dieser Welt, Es wird deutlich an dem ganzen Heilungsdienst, den Jesus selbst auch getan hat, wo übrigens im Matthäusevangelium auch zurückgeschaut wird auf diese Verheißung im Jesaja-Buch, dass der Heilungsdienst Jesu eine Vorschattierung ist von dem, was hier in dem Propheten angekündigt ist. Und dass es in Jesus sich erfüllt hat, dass er die Vollmacht zur Heilung hatte, weil er letztlich am Kreuz das Grundproblem des Menschseins, die Trennung von Gott, überwinden wird. Wir alle gehen in die Irre wie Schafe. Hier wird beschrieben, dass wir als Menschen eben unseren eigenen Weg gehen. Und auch das verdient Strafe. Aber der Herr warf all diese Schuld unseres Egoismus, unseres Eigensinns und unserer Besserwisserei, letztlich alle Sünde der Religiosität. Religion ist ja nichts anderes als der Versuch, es besser zu machen, als Gott es gemeint hat. Die Religion macht sich ein eigenes Gottesbild und versucht, Regeln aufzustellen, um diesem eigengemachten Gottesbild irgendwie gerecht zu werden und redet sich damit ein, dass damit Gott zufriedengestellt werden kann. Das ist Religion. Der Mensch sucht, Gott zufriedenzustellen. Er fragt danach, was muss ich tun? Aber Gott hat sich für einen anderen Weg entschieden. Gott hat gesagt, ich habe etwas für dich getan. Und das ist das, was er uns durch Jesus anbietet. Und darum ist alle Religion letztlich dieser eigene Weg. Wir gehen den eigenen Weg in die Irre. Wir sind religiöse Menschen. Übrigens bei Kain und Abel das gleiche Phänomen. Abel tut das, was Gott sagt und was er erwartet, nämlich ein Tieropfer bringen, was notwendig ist, um die Versöhnung wieder herzustellen. Und sein Opfer wird angenommen. Kain sagt, ich bin Ackerbau und Viehzucht, ist nicht so mein Ding. Ich bringe einfach das da, was ich abgeerntet habe. Das war Getreide. Er wusste, dass dieses Opfer nicht ausreicht, aber er sagt, das muss ausreichen. Ich bringe Gott das, was ich denke, was gut ist, und damit muss Gott zufrieden sein. Aber das ist Religion. Und dieser Eigensinn, diesem Eigensinn sagt Gott nein. Und die Schuld dafür, auch die Schuld, die mit aller Religion verbunden ist und aller Esoterik, allem Okkultismus und alles, was damit zusammenhängt, der Herr warf es alles auf ihn. Misshandelt wurde er, aber er beugte sich nicht. Er tut seinen Mund eben nicht auf. Er, Jesus, erträgt das Leiden willig. Und dann beschreibt Jesaja, all das, dass er hinweggerissen wird aus dem Land der Lebendigen, das geschieht wegen der Übertretung meines Volkes. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn diese Strafe getroffen. Und damit wird deutlich ausgesagt, dass Jesus zunächst und an erster Stelle der Messias, der Retter des jüdischen Volkes ist. Darum ist es Paulus so wichtig zu sagen, das Evangelium ist Gottes Kraft, die rettet zuerst die jüdischen Menschen, das jüdische Volk, dann aber auch alle Nichtjuden, alle, die glauben und die Jesus als ihren persönlichen Retter annehmen und ihm vertrauen, dürfen hinzukommen und werden hineingenommen in diese Rettungstat, die Gott für sein Volk Israel durch Jesus vollbringt. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat sein Opfer anerkannt. Und noch eine sehr beeindruckende Prophetie wird hier in Jesaja gesagt: Man bestimmt sein Grab bei Gottlosen. Ja, der am Kreuz hingerichtet wird, das ist ein Namenloser, ein Nichts, ein Niemand, ein Hauch. Und diese armen Menschen, die dort hingerichtet wurden, zum Tausenden von den Römern, die wurden in Massengräbern verscharrt. Und genau das wird hier gesagt. Bei Gottlosen gab man ihm sein Grab. Das war das, was Jesus bevorstand, was man mit seinem Leichnam gemacht hätte. Aber, und da wird hier schon drauf hingewiesen, bei Gottlosen gab man ihm sein Grab, aber bei einem Reichen wurde er in seinem Tod gefunden. Und das verweist auf diese besondere Begebenheit, von denen auch die Evangelien sprechen, dass Josef von Arimathäa ihn in seinem Grab, in seiner Grabstätte dann bestatten ließ. Also hier schon 700 Jahre bevor Jesus gelebt hat, wird darauf, auf dieses besondere Detail hingewiesen. Schließlich will ich noch verweisen auf diesen besonderen Charakter dessen, dass Gott ihn, Jesus, von den Toten auferweckt hat und erhöht hat. Auch darauf wird verwiesen, dass er Nachkommen sehen wird, dass seine Tage verlängert werden. Das ist ein typisch biblischer Ausdruck, die Länge der Tage, für das, dass diese Tage kein Ende haben werden. Eine Umschreibung dessen, was Ewigkeit bedeutet. Und das wird über Jesus ausgesagt. Seine Tage werden kein Ende haben. Und der Herr wird seiner Hand Gelingen schenken. Das verweist auf seine zukünftige Herrschaft, sein zukünftiges Königtum als Herr aller Herren und König aller Könige, dass er wiederkommen wird, um in dieser Welt sein messianisches Königreich aufzurichten. Er, Gott, hat ihn erhöht, so beschreibt es Paulus dann im Philipperbrief, in dem bekannten Philipperhymnus, dass er deswegen erhöht wird. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich jedes Knie beuge, im Himmel, auf der Erde und auch unter der Erde, und dass alle Zungen bekennen müssen, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes, des Vaters. Das bemerkenswerte Kapitel 53 schließt mit einer Beschreibung, noch einmal das zu vertiefen oder zu unterstreichen, warum Jesus so erhöht wird. Dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat. Jesus hat dieses Opfer freiwillig getan. Er hat es getan in seiner Liebe zum Vater und er hat es getan in seiner unbegreiflichen und unaussprechlichen Liebe zu uns Menschen. Hat er freiwillig sein Leben hingegeben, so wie es im Johannesevangelium heißt, wie er es selbst sagt. Der Menschensohn hat die Vollmacht, sein Leben hinzugeben oder auch es zu lassen. Aber er entscheidet sich dafür, sein Leben hinzugeben zur Erlösung für uns und zur Rettung für uns. Und deswegen, weil er sein Leben dem Tod preisgegeben hat, dass er sich unter die Übeltäter zählen ließ, und dass er die Sünden der vielen getragen hat ans Kreuz. Und schließlich sogar dieser Hinweis darauf, dass er für die, die ihm dies alles angetan haben, Fürbitte tut, sie in seinen Gebeten vor Gott bringt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der letzte und größte Ausdruck der Liebe Gottes. Jesus selbst sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ja, aber die Liebe Gottes geht sogar so weit, dass er sie für seine Feinde hingibt. Dass er sein Leben für seine Feinde hingibt, damit auch sie Erlösung finden im Aufblicken auf Jesus und in der Annahme der Versöhnung, die er uns darreicht. Denn Gott, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm, mit Jesus nicht alles schenken? Und Gott hat uns die Versöhnung angeboten, als wir noch ganz ferne waren. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Feinde Gottes waren, als wir noch Sünder waren. Und dafür gebührt ihm die höchste Ehre, dafür gebührt ihm alle Anerkennung und das Königtum von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr Jesus, wir danken dir für diese unglaubliche Liebe, diese unglaubliche Hingabe deines Lebens und du allein, du allein, du bist es wert. Anbetung und Ehre und Lobpreis und Herrlichkeit zu empfangen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus, du bist es wert und wir lieben dich von Herzen und wir preisen dich. Ja, Jesus, bitte komm bald. Du bist der Herr und deine Herrschaft wird kein Ende haben und deine Herrschaft wird eine Herrschaft sein, in der nichts Böses mehr Raum hat und unser Leben zum Ziel kommt. Amen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dieses bemerkenswerte Kapitel Jesaja 53, das ist das, was wir uns einfach auch immer wieder vor Augen führen dürfen, gerade wenn uns schwere Tage bevorstehen, wir in Not sind, dann wissen wir, Jesus ist für uns. Ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen. Shalom, der Friede Gottes sei mit euch. Herzlichst euer Bernd Niemeyer.